In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist der 73-fache österreichische Nationalteamspieler Sebastian Prödl zu Gast. Wir sprechen mit dem 33-jährigen Verteidiger über seine lange Verletzungspause. Dazu ist natürlich auch das österreichische Nationalteam großes Thema. Am Sonntag gibt es ja das Auftaktspiel gegen Nordmazedonien. Was ist für die Elf von Franco Foda bei der EM in diesem Sommer möglich?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 112.
Wir starten mit einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den 73-fachen österreichischen Nationalteamspieler und zweifachen EM-Teilnehmer Sebastian Prödl. Hallo, wir freuen uns heute sehr, Sie begrüßen zu dürfen und vielen Dank natürlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, hallo, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf eine interessante Folge und ich hoffe, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass Österreich positiv abschneidet.
Ja, das hoffen auch Martin und Alfred und auch an euch ein herzliches Grüß euch.
Hallo.
Guten Tag.
Sehr schön. Ja, zuerst gleich einmal die Frage, Sebastian Prödl, wo befinden Sie sich gerade? Wie geht es Ihnen nach einer, ich sag's mal vorsichtig, leider sehr schwierigen und auch unbefriedigenden Fußballsaison?
Danke, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin aktuell in Wien im Urlaub, reflektiere natürlich, was da passiert ist im letzten Jahr. Habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen mit meinem körperlichen Zustand, dass er nicht so rosig verlief, wie ich mir das vorgestellt habe. Andererseits hatte ich mit dem italienischen Abenteuer oder Italien-Abenteuer nochmal eine Chance, mich auf höchstem Niveau zu beweisen. Das hatte dann diverse Gründe, warum das nicht so funktioniert hat. Aber es war sicherlich eine lehrreiche Zeit, auch eine schöne Zeit, trotz Corona in Italien, da 18 Monate verbringen zu dürfen. Aber ich werde trotzdem viel mitnehmen, auch wenn es nach außen hin natürlich nicht erfolgreich war, sportlich gesehen.
Ja, also nur kurz zur Erklärung. Sie waren ja von Sommer 2015 bis Jänner 2020, also knapp 4,5 Jahre beim FC Watford in der Premier League, hatten dort eine sehr erfolgreiche Zeit. Im Februar 2020 sind Sie dann eben zu Udinese Calcio gewechselt. Ihr letztes Bewerbsspiel haben Sie am 29. Oktober 2019 für Watford absolviert, denn Sie hatten ja Probleme, Knochenödem im rechten Kniegelenk. Ganz ehrlich, wie oft haben Sie sich mit dem Thema Karriereende schon auseinandergesetzt? Mussten Sie sich auseinandersetzen natürlich?
Ja, mit dem Thema Karriereende setze ich mich seit etlichen Jahren schon damit beschäftigt, wie es weitergehen soll, wenn der Tag X irgendwann kommt. Natürlich ist es immer im Hinterkopf, sich da perfekt auch vorzubereiten. Ich will da auch einen fließenden Übergang schaffen und nicht irgendwo im leeren Raum dann stehen. Ja, das ist natürlich bitter, dass das letzte Spiel 2019 war, ein letztes Bewerbsspiel. Ich hatte dann auch bei Watford eine sehr, sehr schöne Zeit und bin dann eigentlich während einer schweren Verletzung nochmal in die Serie A gewechselt, weil ich das als Chance gesehen habe. Mein Vorteil war, dass die beiden Vereine denselben Präsidenten haben und dementsprechend auch um meine Qualität und meinen Fitnesszustand Bescheid gewusst haben. Sie wussten, dass ich etliche Monate brauche, um wieder fit zu werden. Sie haben mir vertraut, ich habe diese Chance angenommen, sonst hätte ich wahrscheinlich die Karriere 2 Jahre früher auch irgendwo beenden können. In dem Zustand hätte ich keinen anderen Verein bekommen. Habe mich in Italien wieder fit gemacht, habe das nochmal angekurbelt, war auch wieder fit, habe dann im ersten Halbjahr freiwillig auf den Einsatz verzichtet aufgrund der Geburt meiner Tochter Nummer 2. Dann war der Sommerurlaub, die Vorbereitung verlief dann eigentlich sehr gut und dass ich dann kurz vor meinem ersten Bewerbsspiel für Udine war, war ich dann leider wieder verletzt an der Wade und dann hat sich das Ganze ja durchgezogen. Und nachdem mein Vertrag nur bis Sommer lief, hat dann auch Udine im Winter entschieden, mich nicht mehr einzusetzen im Frühjahr, weil sie mit anderen Spielern planen. Das war völlig nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, weil ich dann auch schon auf das 34. Lebensjahr zugehe. Auf der anderen Seite schon irgendwo enttäuschend, weil natürlich auch Udine diese Saison nicht so performt hat, dass sie sicherlich an Erfahrung etwas brauchen hätten können. Aber es ist, wie es ist. Ich habe überhaupt keine schlechten Gefühle diesbezüglich und schaue jetzt da positiv in die Zukunft.
Ja, das tun wir alle. Und Alfred, wie schade ist die ganze Sache um Sebastian Prödl, großartiger Fußballer, wie sehr blutet einem da das Herz, wenn man eben hört, so lange verletzt, dann hat er alles probiert, war ja auch beim Leibarzt von Pep Guardiola, hat wirklich sehr viel investiert, dass er eben wieder zurückkommt und dann spielt der Körper einfach nicht mehr mit.
Ja, man muss natürlich gratulieren zu zur Karriere von Sebastian Brödl, da ist überhaupt keine Frage. Allerdings muss ich ihm doppelt gratulieren, weil ihm ist etwas widerfahren, was ja die positive Seite unter Anführungszeichen ist, nämlich dass am Ende einer Karriere, unter Anführungszeichen Ende, solche Verletzungen auftauchen, die es dann schwierig machen, diese Karriere fortzusetzen. Es gibt allerdings viele Spieler, die das zu Beginn ihrer Karriere haben und dann aus der Bahn geworfen werden und gar nicht mehr Fuß fassen und dann ist ihre Karriere, bevor sie gestartet wurde, bereits beendet. Also so gesehen hat er ja eine hervorragende Karriere hinter sich mit sehr vielen Spielen in Österreich, in Deutschland, in England. Dass jetzt am Ende das mit dem Verletzungsteufel zugegangen ist, ist schade für ihn. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich hoffe, dass er das in den Griff kriegt, dass wir ihn vielleicht noch in der österreichischen Liga sehen können in nächster Zukunft. Und wenn er fit ist, glaube ich, ist er für viele eine große Verstärkung.
Ja, dann schnappen wir die Frage gleich auf. Schwuppsiwupps, Sebastian Brödl, können Sie sich das vorstellen, in der österreichischen Bundesliga vielleicht noch einmal dann aktiv Ihre Karriere fortzusetzen? Man könnte da jetzt vielleicht Sturm Graz nennen.
Also so viele Rosen habe ich selten bekommen. Und lieber Alfred, wenn du demnächst irgendwann Österreich Trainer wirst, kannst du mich gerne anrufen und wir können dieses Thema ausdiskutieren.
Herrlich. Bitte alle Vereine zuhören und Alfred Tater dann als Trainer holen. Das wäre großartig. Alfred Tater trainiert dann noch Sebastian Brödl. Martin, ja, bei Udinese Calcio noch gewesen, Sebastian Brödl in Italien. Wärst du auch gerne. Ich weiß, du hast dieses Land sehr gerne. Du kennst Sebastian Brödl schon sehr lange, hast seinen Weg mitverfolgt natürlich. Was zeichnet ihn als Fußballer aus? Was aber auch als Menschen, als Führungsspieler und auch Gesprächspartner, der er immer wieder auch war in der Bundesliga?
Ja, also als Fußballspieler kann ich das nur bestätigen, was der Alfred schon gesagt hat. Und ich meine, die Stationen und die Einsätze zeigen ja ohnehin, dass es sehr früh, sehr schnell gegangen ist bei Sebastian und mit Werder Bremen, Watford und eben Udine. Man kann sagen, drei Top-Ligen, auch wenn es in der Serie A keinen Einsatz gegeben hat. Aber da gibt es nicht viele österreichische Spieler, die das von sich behaupten können. Also mir fällt auf die Schnelle Alex Manning ein und Marko Arnautovic, die auch in drei Ligen, in diesen drei Ligen engagiert waren. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und der Sebastian hat sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, Kraft seines Alters und seiner Geburt, dass er eben auch mit zwei Europameisterschaftsteilnahmen aufwarten kann. Wäre für ihn sicher schön gewesen, einen, sage ich einmal, Allzeitrekord aufzustellen, wenn er heuer noch dabei gewesen wäre, 2021 bei dieser Euro. Soll nicht sein. Zum Privaten kann ich sagen, das ist ja auch etwas, was den Sebastian auszeichnet, hat man auch jetzt schon gehört. Er ist einer, der über den Tellerrand denkt. Fußball ist wichtig, Fußball ist schön, aber man sieht halt, Sebastian hat auch eine andere Erziehung genossen. Er weiß auch, es gibt auch noch andere Themen im Leben. Und ich glaube, deswegen ist er auch ein interessanter Gesprächspartner und wird sicherlich auch in Zukunft einiges machen. Ob es mit dem Fußball zu tun hat oder was anderes, das werden wir ja von ihm vielleicht noch hören.
Ja, aber das ist gleich ein super Thema, Martin, und auch das schnappe ich natürlich auf. Es ist jetzt so, dass Sebastian Brödl einen eigenen Podcast gestartet hat. Building Bridges nennt sich dieser und dabei sollen eben Brücken zwischen Fußball, Kultur, Entertainment und Wirtschaft geschlagen werden. Es hat schon die erste Ausgabe gegeben, da haben sie sehr viele Fragen beantwortet. Ich glaube, Julian Baumgartlinger war dabei, Martin Hanig, um nur einige zu nennen. Was ist die Idee dahinter? Vielleicht können Sie uns an dieser Stelle etwas mehr über Ihren Podcast verraten, Sebastian Brödl.
Ja, ich bin in den letzten Jahren des Öfteren angesprochen worden und auch irgendwo gedrängt worden, irgendwo gegen Ende der Karriere auch irgendwo was zu schreiben, ein Buch zu schreiben oder irgendein Format zu kreieren, wo man irgendwo die Karriere aufarbeitet, wie man irgendwo auch dann die letzten Jahre vielleicht beschreibt, auch in die Psychologie reingeht, in die mentale Komponente reingeht, was man so als Fußballer lebt. War nie der Freund davon, gibt es ja auch einige österreichische Fußballer, die sich da irgendwo versucht haben, ein Buch zu schreiben und da nicht die größte Aufmerksamkeit erreicht haben. Habe mich dann für ein moderneres Format entschieden, sagen wir es mal so, um auch dem Fan oder auch Nicht-Fan vom Fußball oder von mir irgendwo teilnehmen zu lassen, wie ich denke, mit wem ich mich gerne austausche, auf welcher Ebene ich gerne kommuniziere, wo ich mich gerne weiterbilde. Bin immer ein Freund davon gewesen und der Name sagt es ja auch aus mit Building Bridges, dass man Brücken schlägt, auch in andere Thematiken, anderen Themengebiete, um für sich was für den Fußball zu gewinnen, aber vor allem auch für sich als Mensch zu gewinnen. Und da durfte ich in meiner Karriere sehr, sehr viel lernen von Mitspielern, von Wegbegleitern, von Psychologen, von Leuten aus der Wirtschaft, die mich da an der Hand genommen haben und auch Sachen gezeigt haben, die sicherlich sehr, sehr wertvoll sein können für mein Leben nach der Karriere. Und ich glaube aber dann trotzdem, dass es hier nicht nur um Fußballinteressierte geht, sondern habe auch in der Vergangenheit an Retreats teilgenommen, die auch mich eingeladen haben, weil sie gerne Parallelen zwischen der Wirtschaft und dem Sport haben wollten. Und das hat gefruchtet und dementsprechend haben wir dann versucht, das alles in ein Format zu packen. Aktuell werden wir mit einem Euro-Spezial starten, wo natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt draufgelegt werden soll. Die Österreich-Spiele, die 90 Minuten kompakt in 5 Minuten zu packen, das werde ich versuchen, mit Emotionen zu befüllen und natürlich hoffentlich auch über die österreichischen Erfolge zu reden. Und danach wird es Stück für Stück alle 2 Wochen Gesprächspartner geben, Fußballer, Leute aus der Wirtschaft, Leute aus der Kulturszene und da werden wir versuchen, eben diese Parallelen aufzuzeigen und eine gewisse Vernarbung auch herzustellen und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr alle einschaltet, aber natürlich hoffe ich auch, dass das Format irgendwo Wellen schlagen kann und sich die Leute da auch damit identifizieren können.
Ja, wirklich tolle Sache, hört sich sehr spannend an und Respekt und Gratulation dafür. Vielleicht noch ganz kurz, 15 Minuten dauert, glaube ich, eine Ausgabe und wo können das dann die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer dann sich anhören, auf welcher Plattform?
Ja, die erste Ausgabe war nur 15 Minuten, weil es um meine Vorstellung ging und da und um das Format, deswegen ging es da nicht länger, wir wollten da nicht länger aufnehmen. Ich kann so viel verraten, morgen kommt die erste Ausgabe raus mit einem sehr, sehr, sehr langen Wegbegleiter von mir und sehr, sehr guten Freund Martin Harnik, der übrigens heute Geburtstag hat. Falls er es hört, Hanno, alles Gute zum Geburtstag. Und dann starten wir mit dem Euro-Spezial zu den Österreich- und Deutschland-Vorrundenspielen und ab der K.O.-Phase wird jedes Spiel von mir kompakt in 5 Minuten gestaltet. Und die Building Bridges-Ausgaben werden alle 2 Wochen, jeden Freitag alle 2 Wochen dann ausgestrahlt.
Ja, super Sache, Alfred, oder? Wirst du dir auch auf jeden Fall anhören.
Alfred tippt schon. Das ist schon Herausforderung genug.
Ja.
Alfred, du bist eigentlich auch, oder ich werde dich natürlich kontaktieren, weil du bist natürlich auch jemand, der... Du bist gar nicht mehr am Teller oben. Ich schaue am Tellerrand hinaus. Du bist ja teilweise gar nicht mehr am Teller oben mit deinen Aussagen, mit deinen Ausflügen und mit deinen Denkanstößen, was ich ja sehr, sehr sympathisch und gut finde und habe mir auch schon einiges von dir angehört und auch einige Gedanken gemacht. Das heißt, ich würde dich auch gerne mal als meinen Gesprächspartner haben und ich hoffe, dass wir hier gleich den Vertrag abschließen können nach dieser Podcast-Aufnahme.
Ja, das ist eine Ehre für mich.
Sehr schön.
Wobei, diese Einschätzung von mir hinkt, weil wenn du einen Teller hast, dieser Teller steht normal auf dem Tisch, daher über dem Tellerrand wäre dann auf dem Tisch. Aber ich selbst sehe mich ja hinter der Bettdecke.
Ich sehe dich tanzend am Tisch.
Unter dem Tisch. Da habe ich schon Gott. Unter dem Tisch getanzt hat.
Die werden mal wieder substanziell.
Ja, bevor es jetzt zu persönlich wird, hätte ich gesagt, konzentrieren wir uns. Wir haben ja schon darüber gesprochen, österreichische Nationalteam erwähnt. Die EM steht vor der Tür. Martin hat schon kurz gesagt, Sebastian Brüll, Sie waren 2-mal bei der EM dabei. Sie haben in einem Interview vorsichtigerweise gemeint, kurz nach Ihrem Wechsel nach Italien, Sie möchten eben in einen Zustand kommen, mit dem ich die Euro wieder ins Visier nehmen kann. Jetzt ist es leider nicht so gekommen. Wie sehr schmerzt Sie das trotzdem? Sie wären eben der erste österreichische Teamspieler gewesen, der 3-mal bei einer Europameisterschaft dabei sein kann oder hätte sein können.
Ja, meine Strategie dahinter war es ja genau so, dass ich sage, okay, ich möchte, wenn ich noch einen Fuß in die Tür bekomme, mit dem Medaillenwechsel und Spielzeit natürlich irgendwo reinrutschen. Das wäre auch vom Fitnesszustand letzten Sommer sicherlich möglich gewesen. Andererseits haben durch Corona hat sich da einiges verschoben. Aber ich glaube auch, wenn ich dieses Jahr in Udine verletzungsfrei geblieben wäre und dort zu Einsätzen gekommen wäre, ich glaube, dann wäre... Auch wenn die Chance nicht groß gewesen wäre, ich möchte jetzt nicht bitte überheblich klingen, aber wir wissen alle, was die Pandemie auslösen kann. Wir wissen, was andere Nationen gerade für Probleme haben und Spieler heimschicken müssen. Ich glaube, dass die Tür sicherlich minimal offen gewesen wäre, aber in der Pole Position war ich auf alle Fälle nicht mehr. Natürlich war das ein Ziel, die Strategie war so ausgelegt. Das ist jetzt nicht aufgegangen. Ich bin jetzt mit dem Podcast bei der Euro dabei und nicht physisch anwesend, aber... das war trotzdem mein Anspruch, auf höchstem Niveau das zu schaffen und nicht zu sagen, ich gehe dann vielleicht 2-3 Klassen runter und und auch reduziere mein Level an Leistungsfähigkeit. Wenn ich schaffe, schaffe ich es am höchsten Niveau. Wenn nicht, dann habe ich es probiert. Und das habe ich gemacht und darauf bin ich stolz. Man kann jetzt sagen, es ist nicht erreicht worden, aber hätte ich es geschafft, wäre ich mit 34 Jahren dabei gewesen. Das wäre, glaube ich, sensationell gewesen. Ist nicht so. Wie gesagt, mir geht es gut damit. Ich freue mich auf die Europameisterschaft und ich habe alles versucht.
Aber man kann sagen, der Franco Foda hätte auf dich gewartet. Also das hat er da schon das Gefühl gegeben. Weil er dich auch sehr gut kennt, muss man dazu sagen.
Ja, Sie sind ja zum Bundesligaspieler unter ihm geworden bei Sturm Graz. Wie ist da der Austausch? Haben Sie viel mit ihm Kontakt gehabt? Haben Sie wahrscheinlich auch noch nach wie vor?
Ja, wir waren natürlich im Austausch. Ich war ja zu der Zeit, wo es den Trainerwechsel gab von Marcel Koller zu Franco Foda, natürlich im Austausch. Franco Foda hat mir natürlich auch damals ein Zeichen gegeben, dass ich trotz 10-jähriger Nationalmannschaftskarriere weiterhin in seinen Plänen bin und wenn ich auch meine Leistungsfähigkeit abrufen kann, so wie ich sie anfangs unter ihm auch abgerufen habe, dann bin ich weiter ein Bestandteil des Nationalteams. Wir hatten dann auch in Italien noch Kontakt, weil er dann sehr oft nachgefragt hat, wie es mir geht, ob es Möglichkeiten gibt. Dem musste ich aber eine Absage erteilen aus Verletzungsgründen und dann ist das natürlich so ein bisschen im Sand versickert, weil ich dann auch nicht mehr an der Bühne ganz vorne stand, sondern eher im Bühnenraum dahinter und deswegen ist der Kontakt dann ein bisschen abgeflacht, aber die Beziehung ist weiterhin intakt und sehr aufrecht.
Ja, Sie haben ja auch Ihr vorerst letztes Spiel im Nationalteam unter ihm gemacht, beim 0:2 in Dänemark Mitte Oktober 2018. Wie wichtig, ich habe es ja schon gesagt, Sie sind unter ihm zum Bundesligaspieler geworden bei Sturm Graz. Wie wichtig war er für Ihre Karriere?
Sehr wichtig. Sehr akribischer Arbeiter. Hat damals eine sehr, sehr junge Mannschaft bei Sturm Graz geführt, hat sie führen müssen. Sturm Graz hat damals immense finanzielle Probleme gehabt und das Geld ist ausgegangen. Er musste auf Jugend setzen und dementsprechend war auch meine Chance da vorhanden. Er hat auch aus mir bei den Amateuren damals, denn vom Mittelfeld hat er mich in die Abwehr gesetzt und hat dort quasi die Perspektive für mich am besten gesehen. Das ist am Anfang bei mir nicht so gut angekommen, aber ich bin ihm jetzt nicht so böse drüber, weil es hat dann doch irgendwo funktioniert. Und dann haben wir da sicherlich Erfolge feiern dürfen mit einer jungen, hungrigen Mannschaft. Er hat eine super Einheit geformt, hat tagtäglich uns wirklich bis ans Limit gepusht und hat mich auch perfekt, muss ich sagen, für die deutsche Bundesliga vorbereitet mit seinen Trainingsmethoden, mit seiner Einstellung zum Spiel, mit seinen Visionen im Fußball. Und da war er sicherlich einer der Pioniere damals und ist es heute noch.
Ja. Wenn wir schon beim Thema Franco Foda sind, der 55-Jährige, ja, der muss jetzt auch vor der EM einiges an Kritik einstecken. In England gab es ein Vorbereitungsspiel, 0:1 Auswärtsniederlage, da hatte man Chancen, vor allem in der zweiten Spielhälfte. Aber vor allem dann nach dem 0:0 am vergangenen Sonntag gegen die Slowakei, da wurden die Stimmen eben sehr laut, die Wechsel waren teilweise nicht nachvollziehbar, die Umstellungen für manche unverständlich, es fehle eine Woche vor dem ersten Spiel gegen Nordmazedonien. Ja, so eine klare taktische Ausrichtung hat man da vernommen. Alfred, wo siehst du die Hauptproblemfelder? Wie berechtigt ist all diese Kritik? Oder ist dir das alles zu negativ jetzt so kurz vor der EM?
Franco Foda ist, glaube ich, der Brennpunkt in einem Spiegel, der, wie nennt man die, Konkavspiegel, wo die Strahlen alle sich sozusagen in einem Punkt dann vereinigen. Der Brennpunkt eben. Und was heißt in diesem Fall Brennpunkt? Schauen wir uns das konkret an. Wir haben eine Nationalmannschaft, die aus Spielern im Großen und Ganzen zusammengesetzt ist, die von überall her sind. Aus Deutschland, aus China, aus, ja. Das heißt, in Wirklichkeit ist es als Teamchef extrem schwierig mittlerweile im globalisierten Fußball, der ja den Vereinsfußball eigentlich hervorhebt und unterstützt und vor allem fördert. Dieser Fußball, weil dort das Geld verdient wird, dieser Fußball hat eben zur Folge, dass die Spieler dann von aller Herren Länder zum Team kommen und dann kannst du einmal regenerieren, ein bisschen da, ein bisschen dort was trainieren. Also zusammengefasst, der Teamchef kann seine Vorstellungen, die er hat, immer nur scheibchenweise bei den sogenannten Lehrgängen dem Team unterjubeln. Aber, und das ist das große Aber, ich befürchte einfach, dass im modernen Fußball viele dieser Spieler, die zum Team stoßen, dann ein Länderspiel oder zwei oder drei mittlerweile sind es jetzt spielen und dann wieder retour kommen zu ihren eigenen Arbeitgebern, dass da alles gar nicht hängen bleibt. Ich glaube, dass die größten Verlierer des globalisierten Fußballs die Nationalteams sind, nicht nur die österreichischen, sondern viele andere auch. Und wir werden daher, glaube ich, eine sehr schwache Euro sehen, die genau an diesem Punkt knappern wird, dass es einfach nicht mehr möglich ist, fundamentale Vorstellungen in Teams zu implementieren. Und wir werden wirklich Nudelpartien sehen. Und deshalb, der Franco Foda ist nur einer, der im Brennpunkt dieses ganzen Geschehens steht und am wenigsten dafür kann. Natürlich kann er was dafür in der konkreten Aufstellung und wie er heute seine Mannschaft dann psychisch und physisch etwas mitgibt für diese Spiele. Aber im Großen und Ganzen ist der Teamchef ein Mitfahrer und kein Lenker.
Ich finde da auch, Fredl macht uns richtig Lust auf die Euro.
Ja,
ja, aber es ist ja die Wahrheit.
Es ist ein guter Punkt, aber Alfred, die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wie kann man es besser machen? Muss man wieder zurückgehen, dass es weniger Spiele werden, dass auch die Vorbereitungszeit für die Nationalteams länger und besser wird, dass man da eben mehr einstudieren kann? Ist das der einzige Ansatz?
Warte ein bisschen. Nationalmannschaft kannst du nichts verdienen. Es kann nur ein Team Europameister werden oder ein Team Weltmeister werden. Das ist dann sozusagen der ultimative Erfolg. Zu verdienen ist als Spieler nichts. Die Spieler verdienen, und da kann der Sebastian mir recht geben, an bei ihren Arbeitgebern. Das sind die Vereine. Und diese Vereine haben das Geld über diese Bewerbe, die wir ja alle auch schauen. Champions League, Euro League, jetzt die neue Conference League. Das heißt, die eine Seite wird aufgebläht zu einem riesen Ballon mit vielen Spielen, mit bababa. Die andere Seite wird dazu verdammt zu verkümmern. Und ich glaube, dass den Spielern das auch wurscht ist. Ganz ehrlich.
Naja, aber die Verbände verdienen schon sehr gut. Also so ist es nicht. Die Spieler, da hast du völlig recht, was du gesagt hast. Aber es ist nicht so. Die Verbände verdienen nur durch Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
Ja, natürlich verdienen die Verbände. Die Spieler, da kriegen ein wenig dazu. Also was ich sagen will, ist die Problematik. Und ich glaube, mittlerweile erkennt man das auch bei der UEFA, obwohl diese Einführung mit der Conference League natürlich wieder ein Zuckerl ist für die Verbände, für die kleineren Verbände, für die Verbände, die weiter hinten im UEFA-Ranking sind, dass sie dort auch noch zum Kuchen kommen. Aber insgesamt ist Fußball aufgebläht bis zum Gehtnimmer und kurz vorm Explodieren. Und wenn man die urtümliche Seite des Fußballs, und das sind nun einmal die Nationalmannschaften, ja, das hört sich jetzt blöd an, weil ich bin alles andere als nationaldenkend, aber die ursprüngliche Identifikation in einem Land geht immer übers Team und nicht über Red Bull Salzburg oder Rapid oder Austria oder Sturm Graz oder wen auch immer. Das größte Interesse, und ich erinnere mich selber an die Weltmeisterschaften 78, 74, 82, waren immer diese Weltmeisterschaften und auch Europameisterschaften. Da konnte man zuschauen und sich freuen an Krankl, an Prohaska, an Hickersberg, ist ja wurscht an wen. Jetzt, ganz ehrlich, ich schaue ein Spiel, ich kenne ein paar Spieler nicht einmal mehr. Und das geht nicht nur mir so, der sich professionell mit diesem Sport beschäftigt, das geht durch die Bank den Fans auch so. Das heißt, diese goldene Seite des Fußballs ist umgebracht worden durch die andere Seite, und das ist die monetäre.
Ja, Sebastian Brödl, Sie haben ja lange in England gespielt, Sie kennen das, diesen hohen Rhythmus, dass es so viele Spiele gibt. Ist Ihrer Meinung nach jetzt wirklich die Decke erreicht, dass man sagt, das ist ganz einfach zu viel? Viele Fans, die freuen sich schon gar nicht mehr auf die Spiele, selbst in meinem privaten Umfeld, wenn ich teilweise frage, schaust du dir heute Champions League an, was, heute ist Champions League, ist es einfach schon viel zu viel, auch jetzt. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr, auch bei Medienvertretern, vor allem auch bei Fans? Freuen sich Ihrer Meinung nach die Fans überhaupt auf diese EM? Ich habe irgendwie so die Stimmung, alle sagen so, aha, ja, jetzt kommt eine EM, schauen wir mal, was sich dann tut.
Ja, ich glaube, dieses Jahr ist natürlich bezüglich Corona natürlich die Thematik ein bisschen verschoben, was das Interesse angeht. Generell muss ich dem Alfred schon recht geben, was in den letzten Jahren im Fußball passiert ist. Ich habe auch 2017 mal ein Interview gegeben vor unserem Auswärtsspiel in Irland, das am, glaube ich, 12. Juni angesetzt war, 4 Wochen nach Saison, habe diesen Kalender kritisiert, habe die Anzahl der Spiele kritisiert und habe mir da auch, und ich hoffe, das kann ich so sagen in der Öffentlichkeit, einen Rapporttermin beim ÖFB eingeholt, dass ich die UEFA bitte nicht öffentlich kritisiere und dass das Störfaktoren bringt. Das habe ich auch nicht böse gemeint vom ÖFB, weil der ist ja natürlich auch, unterliegt natürlich auch den UEFA-Richtlinien. hatten dann einen guten Austausch, aber meine Meinung ist schon so, dass ich sage, es ist zu viel, es kommt noch eine Conference League dazu, wir haben die Champions League 2024 in sehr vielen Spielen, wir müssen es mehr konzentrieren, wir müssen das interessanter machen und auch wenn ich die Super League kritisiere, ist es ein Denkanstoß gewesen, zu sagen, okay, lass es uns wieder komprimierter machen, lass die Besten von den Besten spielen, aber natürlich, wie die das Format aufgestellt haben, wie sie es kommuniziert haben, war katastrophal. Aber manchmal ist weniger mehr und das Geld bleibt gleich. Und auch zum Thema, was der Alfred gesagt hat, was die Nationalmannschaft betrifft. Ich durfte beide Welten erleben. Die eine Welt war damals von Sturm Graz zur Nationalmannschaft zu reisen, wo schon ein ordentliches Geld zu verdienen war, muss man schon sagen. Das war ein Riesenaufwand, also eine gute Aufwandsentschädigung, gute Punkteprämie bei der Nationalmannschaft. Da war ich ein österreichischer Bundesligaspieler, dann bin ich zu Werder Bremen gewechselt. Und mit dem Lauf der Jahre hat sich auch die Nationalmannschaft verändert und es wurden immer mehr Legionäre. Und als Legionär verdient man nun besser und dann war das Geld der österreichischen Nationalmannschaft nicht mehr das Hauptaugenmerk, sondern eher der Stolz, mit dem antreten durfte. Und bei mir war das so aus der Erziehung heraus, auch der Nationalmannschaft, dass ich immer mit diesem Stolz angereist bin und das Geld natürlich sekundär war. Natürlich haben wir in den Verhandlungen versucht, das Bestmögliche rauszuholen, aber ja, vergleicht man es mit den Einnahmen, die man als Legionär verdient, ist das natürlich 10 Minuten Spielzeit in der deutschen Bundesliga oder 7 Minuten Spielzeit in der englischen Premier League, was man dann dort verdient. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, natürlich auch Corona-bedingt, dass teilweise Länderspiellehrgänge waren, mit 3 Spielen ist es A, katastrophal für die Spieler, B, katastrophal für den Trainer, der braucht eigentlich gar nicht anreisen, der kann sich das per Zoom anschauen. Und C, katastrophal für die Mannschaften, wo die Spieler abgestellt werden müssen. Da sind Mannschaften dabei, die sich für die Champions League qualifizieren wollen, die in der Champions League spielen. Die müssen Nationalspieler abstellen, die spielen 3 Spiele. Ja, in Zeiten wie Corona, in Zeiten wie diesen, verletzungsanfällig ohne Ende. Da kommen dir von 10 Spielern, die du abstellst, 7 verletzt zurück, reißt ein Riesenloch rein. Bayern München hat meiner Meinung nach deswegen auch die Champions League gegen Paris verloren, weil Lewandowski bei der Länderspielreise, ich glaube, im 470. Spiel in der Saison dann ausgefallen ist. Das reißt Löcher rein. Entweder müssen wir die Kader größer machen, müssen wir das Format ändern bei den Anzahl der Spielen, aber es schreit nach Revolution, aber die Revolution, die aktuell vorhanden ist, ist eher mehr als konzentriert, interessanter zu gestalten und auch dem Fan wieder näher zu kommen. Und da glaube ich, müssen wir in Zukunft aufpassen, wie sie alle sagt, dass man das Interesse nicht verliert und auch aufpassen, dass irgendwann der Spieler, der noch aktiv ist und antritt, irgendwo nicht sagt, okay, jetzt reicht's mir. Toni Kroos hat mal ein interessantes Interview gegeben, diesbezüglich hat auch gesagt, es ist zu viel, es wird zu viel verlangt, ich habe keinen Urlaub mehr, ich kann nicht mehr regenerieren. Man muss auch irgendwann nicht nur agieren, sondern auch zuhören lernen.
Man kann es ruhig sagen, es werden alle ausgepresst wie eine Zitrone und das letzte ist natürlich besonders intensiv, weil durch Corona ja erst später die Meisterschaften begonnen haben. Es ist praktisch durchgespielt worden, jetzt kommt diese Europameisterschaft und um auf dieses Thema zurückzukommen, wo wir auch schon öfter hier im Podcast beim Audiobeweis gesprochen haben, das ist zu intensiv. Das ist ja alles jetzt auch völlig richtig gesagt worden. Und wenn das Beteiligte sagen, wie der Sebastian, dann sollte es eigentlich noch mehr Gewicht haben. Und deshalb stimme ich dem Alfred auch zu. Wir werden eine Europameisterschaft erleben, wo es keine Highlights gibt. Auch doch, vielleicht 1-2 Spiele, wo es dann aufgrund des K.O.-Systems, der K.O.-Phase natürlich spannend wird, weil plötzlich dann Verlängerungen, und dann geht es ins Elfmeterschießen. Aber insgesamt wird die Taktik im Vordergrund sein. Welche Mannschaft ist am fittesten, und zwar nicht nur physisch, sondern vor allem auch psychisch am fittesten. Und ich sage es noch, welche Mannschaft ist geil drauf, nach so einer Saison, nach so vielen Spielen etwas Erfolgreiches zu leisten, hat also auch diesen Team-Spirit. Und deswegen könnte das durchaus eine Mannschaft oder es könnte durchaus eine Überraschung geben bei der ein oder anderen Mannschaft, mit der keiner rechnet, wo vielleicht auch Spieler dabei sind, die eben nicht, wie es der Sebastian gesagt hat, 100 Spiele gehabt haben, sondern vielleicht nur 50. Und deswegen könnte es dort vielleicht die ein oder andere Überraschung geben. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass wir die Erwartungshaltung, und das gilt nicht nur für die Euro, sondern auch für Österreich, etwas runterschrauben dürfen und können und müssen. Und das ist im Prinzip, was Österreich betrifft, dann auch gar nicht so schlecht, weil vielleicht gibt es ihm dann die positive Überraschung.
Gutes. Da würde ich ganz kurz auf Martin seine Gedanken eingehen. Natürlich kommt auch eine zusätzliche Komponente dazu in dem letzten Jahr durch Corona. das sind die Zuschauer. Es fehlt natürlich uns allen an der Emotion und an der Begegnung am Fußballplatz. Und deswegen ist auch das Interesse natürlich ein bisschen gesunken, weil du es nicht mehr so greifbar für dich hast, du diese Stadionatmosphäre hast, dass du im Fernsehen auch die Spiele anschaust und diese Emotion rüberkommt von den Zuschauerrängen. Also das ist natürlich auch ein springender Punkt, warum wir jetzt alle sagen, so, jetzt kommt die Euro und ich weiß gar nicht, wann welches Spiel ist. Natürlich geht es in meinem Umfeld genauso. Ich bin natürlich weiterhin total Fußball fasziniert und interessiert und bin auch völlig daran interessiert, das wieder in interessanter zu gestalten. Aber auf was ich eingehen wollte, ist die Tatsache der Zuschauer. Wir haben im letzten Jahr schon extrem gesehen und ich habe mir viele Spiele angeschaut, dass ohne Zuschauer sehr viele Spieler besser performen, weil der Druck weniger ist und sehr viele Spieler, die sehr gut mit Druck umgehen können, ihre Leistung nicht so abrufen können. Und jetzt kommen wir zu Euro, da sind wieder Zuschauer zugelassen. Das könnte natürlich auch ein mentaler Aspekt sein, dass wir hier ein komplett verändertes Bild von Qualitäten der Mannschaften sehen werden. Ich bin komplett bei Martin, dass es hier eine Riesenchance gibt für diese Mannschaften, die sich seit Jahren anstellen auf einen Titel oder überraschen könnten, dass es da eine Überraschungsmannschaft gibt, die wir sicherlich sehen werden.
Wer wäre denn so eine Überraschungsmannschaft? Belgien wohl kaum, die haben viele immer auf dem Zettel, aber wer würde Ihnen da einfallen?
Ich glaube, im Endeffekt wird schon eine große Nation machen, weil sie einfach die Breite im Kader haben und die Euro natürlich mit sehr vielen Mannschaften bestückt ist. Deswegen glaube ich, dass im Endeffekt sich eine große Mannschaft im Finale durchsetzen wird. Für mich ist England diesbezüglich klarer Favorit, weil sie einfach Heimvorteil haben. Aber es wird sicherlich im Halbfinale ein kompletter Underdog stehen, glaube ich. Und Nationen, ja, man kann es auch ansprechen. Ich will jetzt keinen Druck auferlegen, aber natürlich solche Nationen in der Bandbreite von Österreich mit einem guten Turnierverlauf haben jetzt auch keine schlechte Chance, weil wenn wir uns ehrlich sind, wir haben jetzt da keine guten Ergebnisse in der letzten Zeit, aber wir haben auch keine schlechte Mannschaft. Also ich kann verstehen, dass aufgrund der Ergebnisse keine große Euphorie vorhanden ist, aber aufgrund der Qualität, die wir an den Tag bringen können, auf den Platz bringen können, bin ich jetzt aber auch nicht hoffnungslos, dass Österreich nicht diese Mannschaft sein könnte, die die Gruppe übersteht, was absolut als Erfolg zu werten wäre und dann mit bisschen Glück und Losglück und auch Spielortglück da für eine Überraschung sorgen könnte. Und ich glaube, so eine Wellenlänge wie Österreich, ob es Österreich ist oder jemand anders, der hat sicherlich eine reelle Chance, dort auch weit zu kommen.
Wetten leicht gemacht mit Casumo. Am Freitag beginnt ja die Fußball-Europameisterschaft und das ÖFB-Team startet am Sonntag mit dem ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien. Zuletzt konnte die Mannschaft von Franco Foda ja in 3 aufeinanderfolgenden Spielen keinen Treffer erzielen. Treffen die Österreicher gegen Nordmazedonien? Wir hoffen natürlich alle darauf. Sollte Marko Arnautovic einen Treffer erzielen, gibt es bei Casumo das 2,25-fache für einen Einsatz. Wer einfach nur auf einen Sieg der Elf von Franco Foda tippen möchte, erhält immerhin das 1,61-fache für den Einsatz. Und unter dem Menüpunkt Euro 2020 finden Sie auf casumo.com hunderte Wetten zu allen Spielen der Europameisterschaft. Zudem gibt es bei einem Klick auf den Live-Button auch zahlreiche spannende Wettmöglichkeiten. Das ist auf jeden Fall etwas, wo Sie mal reinschauen können. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes und sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Casumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück bei Ihrer Wette. Alfred, die Qualität im österreichischen Nationalteam, die ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben es auch schon angesprochen. Viele Legionäre, viele aus der deutschen Bundesliga. Man hört dann oft, das ist das beste Nationalteam ja der vergangenen Jahrzehnte. Wie hoch ist die Qualität denn jetzt wirklich, die das österreichische Nationalteam aktuell hat? Und welche Spielanlage ist denn die beste? Ich denke, da kann man eigentlich gar nicht so plausibel sagen, es gibt eine, denn der Gegner ist ja immer unterschiedlich. Nordmazedonien, tiefstehender Gegner, Niederlande, spielstark.
Also der österreichische Kader ist auch ein Protobeispiel für den sogenannten globalisierten Fußball. Wir haben in diesem Kader zwei äußerst renommierte und bekannte Spieler, möchte ich sagen, mit fast Weltformat, in dem einen Fall Alaba, im anderen Fall Arnautovic, wobei Weltformat ist übertrieben bei ihm, aber trotzdem ein äußerst erfolgreicher Spieler auch,
was ein Unterschiedsspieler
seine Karriere betrifft. Ja, du kommst ja nicht zu Inter einfach so, ja, das muss man auch sagen. Also von dem her zwei herausragende Leute und dann haben wir dieses Spieler, die sozusagen es, ich sag's jetzt ganz provokant, wie Sand am Meer gibt. Und zwar nicht nur bei uns, sondern bei Holland, bei Belgien, bei England sogar, bei, ist ja wurscht wo. Das heißt, jene Spieler, die das Rückgrat ausmachen des globalisierten Fußballs, die, die die große Menge darstellen, ja, die also sozusagen die Systemerhalter sind, nicht die Unterschiedsspieler, von denen du gerade gesprochen hast. Daher, wir haben einen genau typischen Kader in dieser Hinsicht. Ein Unterschiedsspieler wäre in diesem Fall Alaba und Arnautović und der Rest ist sozusagen das Systemerhalter, die sozusagen das Werkel am Laufen halten müssen, damit die Unterschiedsspieler den Unterschied ausmachen. So, was würde das für eine Spielanlage für Österreich bedeuten? Für Österreich bedeutet das, jetzt habe ich solche Unterschiedsspieler nur, wo setze ich die ein, dass sie den Unterschied ausmachen? Ja, und da sehe ich die Problematik, die ich ja schon vor Jahren einmal hinsichtlich David Alaba geäußert habe, nach wie vor noch nicht gelöst. Bei Arnautović, glaube ich, ist es ganz klar, wo der einzusetzen ist. Das kann aus meiner Sicht nur ganz vorne sein. Was die Spielanlage bedeutet, glaube ich, dass nachdem alle Spieler dieses Rückgrats im globalisierten Fußball mehr oder weniger die gleiche Ausbildung haben, die gleichen Trainingen machen bei den verschiedenen Vereinen, ja, das ist ja alles, gibt's ja kein Geheimnis mehr. Das Wasser überall in diesem globalisierten Fußball kocht bei 90 Grad. Nur die Unterschiedsspieler kochen bei 100 Grad. Das sozusagen, wo bin ich jetzt stecken geblieben? Bei der Spielanlage. Bei der Spielanlage. Der Unterschied wird darin liegen, aus meiner Sicht, kein taktischer, kein Systemfrage, sondern welches Team hat, und da gebe ich den Sebastian recht, das meiste Esprit für dieses Turnier, die meiste psychische Reserve, die noch im Akku drinnen ist. Und das heißt für mich, es wird Deutschland.
Ja, uns interessiert ja vor allem das österreichische Nationalteam. Martin, Sonntag gibt es dann das erste Spiel in der Gruppenphase gegen Nordmazedonien. Was erwartest du dir von dieser Partie? Und wenn wir schon beim Thema sind, wo soll David Alaba spielen? Marco Arnautović in der Startformation mit Sascha Kalajdzic oder Arnautović ganz vorne? Was ist da die Meinung? Da gibt es ja auch viele Diskussionen.
Ja, ich bin nicht Teamchef. Ich beschäftige mich zwar viel mit, ja, ich beschäftige mich viel mit Fußball, aber ich sehe natürlich und höre vor allem auch vom Teamchef und auch vom Umfeld die Schwierigkeit, da die richtige Mischung zu finden. Da sind sehr viele komplexe Fragen zu beantworten. Und wenn man Arnautović gesehen hat gegen die Slowakei, also diese Lobeshymnen kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn wenn ich dann die zweite Chance sehe, dann muss er das Tor treffen, aus meiner Sicht, und dann nicht vorbeischießen. Und was ich noch feststellen konnte, ist, nach 10, 15 Minuten war dann irgendwie die Power vielleicht auch schon raus. Also ich befürchte, dass Arnautović nicht in der Form ist, dass er in einer Startelf steht. Und wenn ja, dann muss man vielleicht schon sehr früh wechseln. Also ich glaube, das könnte am Anfang gerade auch ein Thema sein, dass er von der Bank kommt. Damit ist dann schon einmal ein nächstes Problem, das der Teamchef zu lösen hat. Zu Alaba wurde schon so viel gesagt, dass er alles Mögliche spielen kann, dass er manches auch selbst gerne spielen möchte. Das hat er ja in Österreich auch schon beim Vorgänger von Franco Foda durchsetzen können. Also es ist nicht ganz so einfach für Franco Foda, aber auf das Generelle, um auf Nordmazedonien zurückzukommen, auch da ganz schwierige Ausgangssituation. Die Erwartungshaltung ist, Österreich braucht da 3 Punkte, weil man, wenn man einmal gewinnt, dann ist man mit hoher Wahrscheinlichkeit schon unter den besten Dritten, mit 3 Punkten, mit 4 hundertprozentig, und dann wären wir schon im Achtelfinale. Auf der anderen Seite, Nordmazedonien wird ähnlich denken, die Österreicher sollen kommen, und dann hat man Spieler wie Elmas von Napoli, wie Pandev, den wir auch nicht kennen.
Ja.
Aber da sind noch 3, 4 andere dabei, die ja, international...
Ja, muss man schauen, was
genau,
man hat einen positiven Corona-Test gehabt. Ist fraglich, der Regisseur, ganz wichtiger Spieler, aber...
Sehr viele, aber auch erfahrene Spieler, gerade aus dem Balkan kennen wir die Defensivspieler, der Sebastian kennt die auch, die haben eine gewisse Qualität, die unangenehm sein kann für die Gegner. Also unangenehm auch für Österreich, da die richtige Mischung zu finden, nicht nur aufs Spielerische zu schauen, dass man presst und dann läuft man in die Konter. Und zu guter Letzt wollte ich noch sagen, weil das jetzt auch schon angesprochen worden ist, ja, die österreichische Nationalmannschaft besteht aus nicht nur Spielern wie Sand am Meer und 1, 2 Spielern, die vielleicht noch höheres Niveau haben. Ich finde, Baumgartner könnte übrigens auch ein Unterschiedsspieler werden bei dieser Euro. Was mir aber trotzdem auffällt, und da frage ich gleich den Sebastian und natürlich auch den Alfred, wir haben hochtalentierte Spieler, aber wie viele Führungsspieler haben wir in dieser Nationalmannschaft? Denn ein Führungsspieler sollte einer sein, der bei seinem Club auch diese Führung übernimmt, diese Rolle übernimmt, die er dann auch mit mehreren Personen quasi in der Nationalmannschaft einnimmt. Mir persönlich, ich nehme es gleich voraus, fällt maximal einer ein. Und der heißt Marcel Sabitzer bei Leipzig. David Alaba ist bitte bei Bayern eine wichtige Rolle, aber Führungsspieler, die heißen dort Neuer, Müller, Lewandowski und Kimmich vielleicht noch. Also ich will nur sagen, ich glaube, dass auch viele unsere Nationalmannschaft, was diese Funktion betrifft, überschätzen.
Ja, Sebastian Brödel, bitte.
Ja, Sandro Mehr meldet sich hier nochmal zu Wort.
Das war klar.
Ich sehe schon viele Führungsspieler, aber vielleicht nicht die Rolle auszuführen, also führen sie nicht aus bei der Nationalmannschaft wie bei ihren Vereinen. Wenn man auf die einzelnen Charaktere eingeht, müssen wir auch erwähnen, Trimmel auf der rechten Seite ist bei Union Berlin ein absoluter Führungsspieler.
Absoluter Führungsspieler.
Martin Hinteregger ist bei Frankfurt absoluter Abwehrboss. Julian Baumgartlinger, wenn er fit ist, ist er ein immens wichtiger Spieler, was die Hierarchie angeht, auch die Kommunikation angeht. Marcel Sabitzer, Kapitän von Leipzig, Champions League für Furore, absoluter Führungsspieler. Also wenige Führungsspieler haben wir nicht, die diese Position bei ihren Vereinen auch begleiten. Also da gilt es, das perfekte Puzzlestück zu finden. Und wie gesagt, da muss Franco Foda und das Trainerteam das Lehrbuch der Pädagogik hervorholen und vielleicht nicht immer nur auf den taktischen Aspekt schauen, sondern zu schauen, wie passt das Puzzle perfekt zusammen, wie kann ich diesen Spielern dieses Vertrauen in der Nationalmannschaft geben, dass sie auch hier diese Rolle ausführen können und mit dieser Körpersprache antreten, die wir wöchentlich von der deutschen Bundesliga kennen, auch bei der Nationalmannschaft sehen. Und das ist das große Thema, das ich gern sehen würde von diesen Spielern, von unserer Mannschaft. Und da geht es gar nicht darum, wer von Anfang an spielt, sondern auch das, was wir nicht sehen können im Fernsehen, was wir nicht mitbekommen, dass es auch innerhalb der Mannschaft so funktioniert, dass es da Spieler gibt, die Verantwortung übernehmen, wenn was nicht gut läuft, nicht irgendwo im Sand am Meer zu vergraben oder wie im Sand am Meer aufzutreten, sondern auch seinen Mann zu stellen und dann nicht immer nur nach Hause zu fliegen nach der Nationalmannschaft und das irgendwo anders abwälzen, sondern das Heft in die Hand nehmen und in den Krisen werden Helden geboren. Es ist irgendwo eine kleine Krise, zumindest in der Aufmerksamkeit vorhanden und ein bisschen eine negative Stimmung, die nicht sein muss. Und wie gesagt, es gilt jetzt als Held hervorzugehen und da haben wir einige, denen ich das zutraue.
Ja, und vor allem dann gleich im ersten Gruppenspiel, eben am Sonntag. Die Erinnerung, ja, im ersten Spiel bei der vergangenen EM, da war man auch Favorit, musste das Spiel machen gegen die Ungarn. Dann schießt David Alaba sehr früh an die Stange und dann verliert man diese Partie. Was ich damit andeuten möchte, beziehungsweise fragen möchte, die Schwierigkeit des ersten Gruppenspiels, wie wichtig ist es da gleich zu gewinnen? Auch was den weiteren Turnierverlauf betrifft, Sebastian Brödel, denn das kann ja ein richtiger Boost sein in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, taktieren ist jetzt nicht mehr angesagt, ob man also natürlich alle Karten auf das erste Spiel setzen, ist natürlich ganz klar. Die Frage ist, mit welcher taktischen Ausrichtung? 2016 haben wir mit der Euphorie, mit der Welle, auf der wir geschwommen sind, versucht, im ersten Spiel alles zu zerreißen. Ich habe leider nicht von Anfang an gespielt, aber habe es gesehen. Da war eine Körpersprache, eine Stimmung. Da war, jeder wollte das Tor schießen. David schießt in der ersten, zweiten Minute an die Stange. Da war eine Power dahinter. Und dann kam der Knacks. Und der Knacks war schwer zu reparieren. Und auf diese Situation waren wir nicht so vorbereitet, muss man einfach so sagen. Und die Frage, die sich für mich stellt bei dieser Europameisterschaft, geht man das gleich an? Geht man ins erste Spiel und sagt, okay, wir wissen, die Nordmazedonier sind eine kompakte Einheit vom Balkan, Innenverteidiger, brutal harte Knochen, die ziehen in den Krieg bei einer Europameisterschaft, die sind das erste Mal dabei. Ich habe einen Mitspieler bei Udine, der leider nicht spielen kann, Nestorowski, der sich verletzt hat, aber der hat mir das erzählt, der hat gesagt, die sind eine Einheit, da komme, was es wolle, die hauen hin, die geben Gas, die haben Deutschland unlängst geschlagen, also kein einfacher Gegner. Und meine Frage ist, die ich mir stelle, wie werde ich Österreich erwarten als Zuseher? Erwarte ich sie zu sagen, okay, wir wissen, Nordmazedonien steht tief, wir greifen an, wir machen alles. Oder wir sagen, wartet mal kurz, lasst mir den Nordmazedonien kommen, lasst uns Räume gewinnen, lasst uns Umschaltspiel spielen und vielleicht nicht so attraktiv und 10 Chancen kreieren, sondern lasst uns auf die Chance warten. Weil wenn sie ihr Spiel nicht spielen können, für das sie stark und berüchtigt sind, ja, vielleicht haben wir dann mehr Räume, mehr Chancen. Und gehen in Führung, sodass Nordmazedonien umso mehr aufmachen muss. Also da ist immer die Frage, versuche ich mein eigenes Konzept durchzudrücken oder passe ich mich irgendwo an, erfolgreich zu sein. Und bei einer Euro muss man erfolgreich sein und bestmöglich im ersten Gruppenspiel, weil danach kommt Niederlande.
Ja, ganz entscheidende Fragen. Alfred, wie soll Franco Foda mit seinem Team am besten anlegen? Gleich volles Tempo voraus.
Um Gottes Willen, jetzt hier von dieser Seite Ratschläge zu erteilen, ist sehr schwierig. Die Analyse von Sebastian ist natürlich vollkommen richtig. Welches Mittel der Wahl Franco Foda für sich und sein Team entscheiden wird, das werden wir sehen. Ich glaube, dass er das auf den Punkt gebracht hat, insofern, dass man schon im ersten Spiel, und das wird nicht nur bei uns sein, viele Teams kein Risiko eingehen, ja, weil wenn man nicht verliert im ersten Spiel, heißt das noch gar nichts. Dann hat man noch ein zweites und ein drittes. Daher glaube ich, dass speziell diese ersten Spiele in vielen Fällen auch unentschieden sein werden und mit wenig Risiko. Daher wäre die Antithese dazu, genau eben das Gegenteil zu machen, zu sagen, ist ja wurscht, nicht riskieren, sondern voll riskieren. Und genau um das geht es jetzt. Und das ist in anderen Worten das, was der Sebastian gesagt hat. Franco Foda hat die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Ich für meinen Teil glaube ich, dass es gescheiter wäre, volles Risiko zu gehen.
Ja, muss man natürlich aufpassen, was eben die, aber ich finde auch volles Risiko. Was hat man denn schon zu verlieren, denn die Kritik, die
wir. Ja, aber das wird es nicht spielen. Also wer Franco Foda kennt, weiß, dass das nicht sein wird.
Ja. Das ist klar. Deswegen, Martin, die Frage auch an dich. Von der Zielsetzung her hat man ja auch gehört von Franco Foda. Ja, Ziel ist es, ein Spiel zu gewinnen und natürlich am besten gleich das erste. Das zeigt dann schon, wie knapp das alles beieinander ist, wie wenig Risiko da die Teams wahrscheinlich gehen werden. Denn jeder will weiterkommen, natürlich. Und dann ist natürlich die Frage, was erwartest du dir vom Team? Was ist möglich?
Wir haben ja schon gehört, was ist alles gesagt. Es wird an solchen Tagen auch die Tagesform entscheiden. Das Spielglück, eine Standardsituation, dann gehst du in Führung, wie der Sebastian gesagt hat, dann muss der Gegner mehr riskieren, dann plötzlich hat man Räume und dann sagen alle, wow, diese Mannschaft spielt gut. Also es ist auch eine Frage, wie eben der Spielverlauf ist. Und dann gibt es auch noch eine dritte Mannschaft, das ist der Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam. Die Regelauslegung, Handspiel, gutes Thema. Also es sind so viele Faktoren, die im Vorhinein nicht zu beeinflussen sind. Das eine, und das, was wirklich zu beeinflussen ist, ist die Aufstellung beziehungsweise natürlich die Grundausrichtung. Und bei Franco Foda wissen wir alle, da geht einmal die Defensive, die Stabilität vor der Offensive vor. Und deshalb glaube ich auch, zumindest habe ich das bisher in vielen Turnieren gesehen, ist das eher die wahrscheinlich größere Variante, um erfolgreich zu sein, als umgekehrt.
Ja, was mich jetzt abschließend noch von euch dreien interessieren würde, ich fange mit Sebastian Brödel an. Wo und wie verbringen Sie den Sonntag? Natürlich vor dem TV-Gerät, das ist eh klar, aber eher grillen mit Freunden oder dann zu Hause mit der Familie. Und natürlich, ich bitte um einen Tipp, Österreich gegen Nordmazedonien.
Ich habe noch keine genauen Pläne, wie es auch wetterabhängig, ob ich grille oder nicht grille oder ob ich das gemütlich mache. Aber ich werde versuchen, die Euro ganz gemütlich anzuschauen. Man kann ja Corona-bedingt jetzt nicht allzu viel machen. 18 Uhr Anklick ist natürlich dankbar. Aber ich denke mal, das wird im Kreise der Familie sein am Sonntag, ganz gemütlich. Bin auch schon ein bisschen angespannt, freue mich drauf. Mein Tipp fürs erste Spiel wird ein 2:1 für Österreich.
Perfekt. Alfred, bitte.
Naja, ich glaube, ich sitze zu Hause, schaue mir es allein an, weil meine Frau interessiert das nicht. Ich koche was Gutes, ja, irgendwas aus dem Garten, einem Gartenmelde und dann den guten Heinrich, einen guten Spinat draus machen, ein paar Kartoffeln. Ist ja wurscht. Mein Tipp, Österreich gewinnt 4:0, weil Franco Foda über seinen Schatten springt und die österreichischen Sander-Mehr-Spieler und die Unterschiedsspieler von der Leine lässt und die werden es ihm mit barer Münze zurückzahlen.
Ich denke, das unterschreiben wir alle, auch Martin Konrad, aber jetzt sind wir gespannt, wie er tippt und wie er auch das Spiel verfolgen wird.
Ja, ich hoffe auf einen österreichischen Auftaktsieg, 1:0 oder 2:1 wäre eigentlich eine Möglichkeit. 4:0 ist mir ein bisschen zu hoch und verfolgen werde ich, das habe ich noch nicht so genau überlegt, aber meistens in einem kleinen Kreis, denn das zeigt die Erfahrung, ich habe gern Menschen um mich, die weniger Fans sind, sondern die mehr das Inhaltliche, den Fußball sehen, und das kann sonst anstrengend sein, wenn man das in größerer Runde sieht und dann sind die alle irgendwie angemalt und so, also deswegen dezent und dann hoffentlich erfolgreich.
Ja, dezent ist immer gut und ich tippe auch auf ein 2:1 für Österreich, das wäre in all unserem Interesse. Also dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Wir drücken natürlich alle dem österreichischen Nationalteam für Sonntag und die weiteren Spiele. Hoffentlich werden es viele bei der Europameisterschaft ganz fest die Daumen. Sebastian Prödl, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war wirklich sehr spannend. Alles Gute für Ihre Zukunft und Ihre kommenden Aufgaben. Und dann werden wir ja auch sehen, vielleicht bleiben Sie ja noch den Fußball in irgendeiner Funktion erhalten. Wir würden uns sicherlich sehr darüber freuen.
Wann erfahren wir das, Basti? Das kannst du uns ja noch sagen, bis wann du allen mitteilst, wie es weitergeht.
Ich gehe jetzt Ende Juni in Urlaub, 10 Tage, dann werde ich mal reflektieren. Wollte eigentlich komplett Abstand vom Fußball gewinnen. Das wird mit der Europameisterschaft natürlich relativ schwierig, aber 1-2 Tage dazwischen sind ja hoffentlich spielfrei. Von dem her muss ich das dann in der Zeit oder will ich das in der Zeit dann entscheiden.
Ja, mille grazie auf jeden Fall und Martin, auch an dich. Du schaust dir sicher morgen, also am Freitag um 21 Uhr, ganz gespannt das erste Spiel der EM an. Die Italiener treffen in Rom auf die Türkei. Sie. Das wirst du dir sicherlich geben. Sie, also danke auch an dich und danke wie immer auch an den Alfred.
Ja, es war ein großes Vergnügen.
Danke. Ebenso dann. Vielen Dank an euch.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.